For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Briefing, dem NWX-Podcast. Heute zum Jahresbeginn werfen wir mal einen Blick in die Trends des Jahres 2025 und schauen uns dazu den Future Work Report von Xing an. Mit dabei habe ich natürlich wieder Dr. Julian Stahl, den Xing-Arbeitsmarktexperten. Und ich freue mich heute ganz besonders, Julian zu begrüßen, denn er ist Mitherausgeber des Reports. Julian, erzähl uns doch einmal, worum geht es in dem Report, wie ist er aufgebaut und was steht drin?
Sehr, sehr gerne. Erstmal ein frohes neues Jahr sowohl an dich als auch ans Team und natürlich vor allen Dingen an unsere Zuhörenden. Genau, um zu gucken, was wird in der Zukunft wichtig sein, haben wir den Trendreport verfasst und herausgegeben. Und dabei fokussieren wir uns im Wesentlichen auf drei Teile, nämlich Automatisierung. Was passiert mit der Arbeitswelt, mit dem, wie wir arbeiten, aufgrund von Automatisierung? Wir kümmern uns um das Thema hybride Arbeit, also wer arbeitet wann und wo und wie? Wie sieht das eigentlich aus, die Kollaboration zwischen Menschen? Und was für Kompetenzen braucht man in der Arbeitswelt und auch auf was für Kompetenzen sollten Arbeitgebende achten? Das sind die wesentlichen Teile und in Summe sind es 13 Kerntrends, die wir herausgearbeitet haben. Und das schon mal ganz kurz vorab gesagt. Den Report können sich alle, die gerne möchten, am Ende auch via der Shownotes herunterladen. Aber lass uns gerne mal in die Details einsteigen.
Ja, super spannend. Genau, dann lass uns doch mal direkt tief eintauchen. Was steht denn im Report zum Thema Automatisierung und KI? Was bringt es uns da im neuen Jahr?
Genau, also ein Thema, was in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren seit dem Launch von ChatGPT natürlich rauf und runter diskutiert worden ist und wo ich ehrlicherweise auch ein sehr großes Faible dafür habe, dass auch ich das selber besser verstehe, was bedeutet das eigentlich für die Arbeit, ist das Thema KI. Was kann und wird KI den Menschen wegnehmen und wird KI am Ende des Tages auch Jobs zerstören oder neue schaffen. Und dazu haben wir die Xing-Mitglieder befragt und immerhin oder auch nur, je nachdem, wie man möchte, 1 aus 8, also 13% der Befragten erwartet, dass es den Job, den sie oder er heute macht, so in der Form in 15 Jahren nicht mehr geben wird. Was aber ganz spannend ist, ist, dass es nicht bedeutet, dass die Leute dann arbeitslos werden. Und ehrlicherweise hat man das auch in der Historie häufiger gesehen, dass technische Innovation oftmals auch zu neuen Berufsbildern geführt hat. Und genau das sehen die Xing-Mitglieder nämlich auch so. Fast 2/3, 63%, gehen davon aus, dass es in 15 Jahren oder beziehungsweise auch auf dem Weg dahin neue Berufsbilder gibt, die überhaupt erst durch KI möglich werden. Und da waren so kreative Sachen dabei wie ein Human-Machine-Mediator. Also das heißt, wenn ich mich quasi mit meinem KI-Agenten streite, kann dieser Mediator mir helfen, dass ich vernünftig mit der KI zusammenarbeite. Ein Health Wearable Analyst, also wenn die Kleidung und die Gadgets, die wir so mit uns tragen, immer mehr Daten erhebt, immer besser auch uns einschätzen kann, brauchen wir natürlich auch Analysten, die dann zum Beispiel sagen, was hat denn mein, ich habe sowas offensichtlich nicht, aber was hat denn mein Health Ring an meinem Finger über mich gemessen, was heißt das für meine Ernährung, für meinen Schlaf, für meinen Sport? Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele, aber ich glaube, das wird noch sehr spannend, was da für neue Berufsbilder überhaupt erst in den nächsten Jahren entstehen durch die neuen Möglichkeiten, die KI uns bringt.
Ja, super spannend. Aber es ist ja aktuell so, dass Menschen mit diesen Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt noch gar nicht so richtig verfügbar sind. Und zumindest als ich noch studiert habe, gab es auch nicht unbedingt viele Studiengänge in die Richtung. Wie gehen denn jetzt Unternehmen damit um, dass bald viele Menschen mit diesen Kompetenzen gebraucht werden?
Das ist ein sehr guter Punkt, denn tatsächlich die Uni-Curricula, die sind eigentlich noch gar nicht so weit und deswegen sind die Unternehmen gefragt, im Thema Aus- und Weiterbildung da aktiv drauf einzusetzen. Hilton Hotels zum Beispiel setzt aktiv drauf, mittels Virtual Reality Hotelpersonal für Kundeninteraktionen zu schulen, was natürlich an so einer Hotelrezeption sehr, sehr wichtig ist, dass ich da empathisch und kompetent den Gästen gegenüber auftrete. Volvo bringt das mit ein, zum Beispiel in die Ausbildung von Leuten in der Automobilproduktion, auch da mittels VR den Leuten beizubringen, wo finden sie welche Teile, wie müssen sie das in der Fertigung am Ende anwenden. Und ja, unterm Strich bin ich davon überzeugt, dass die Weiterbildung da einfach der Schlüssel sein wird. Und damit wir jetzt nicht zu technisch unterwegs sind, was bringt KI vielleicht auch auf jeden Fall noch als Gutes und was kann es auch den Menschen nicht abnehmen? Das ist natürlich die soziale Interaktion. Das heißt also das persönliche Auftreten, das persönliche Miteinander, das menschliche Gespräch an der Kaffeemaschine, das empathische sich umeinander kümmern, das wird KI auch in den nächsten paar Jahren meiner Überzeugung nach nicht abnehmen. Und darum ist das, bleiben solche sozialen Kompetenzen einfach unverzichtbar.
Ja, also soziale Kompetenzen werden weiterhin eher beim Menschen liegen. Aber so viele der Jobrollen, die du gerade genannt hast, das sind ja eher auch Prognosen, die liegen in der Zukunft. Gibt es da nicht viele Unsicherheiten bei Unternehmen, in welche Richtung man jetzt aussteuert, in welche Richtung man investiert oder wohin man sich auch orientiert?
Definitiv. Die gibt es. Das ist, glaube ich, kann man auch aus den lebhaften Diskussionen um das Thema entnehmen, dass einfach niemand hat das Patentrezept. Und auch selbst wenn wir jetzt auf die Trends gucken, haben wir natürlich ein paar Hypothesen, aber perfekt können wir die Zukunft nicht vorhersagen. Und deswegen wäre meine persönliche Empfehlung, einfach da rein zu investieren, dass man Leuten das Lernen beibringt und dass sich antrainiert wird, sich immer wieder auf die neuen Gegebenheiten, auf die neuen Möglichkeiten, aber auch auf die neuen nötigen Qualifikationen quasi einzustellen. Und das sagen auch die Befragten. 85% sind davon überzeugt, dass einfach eine Bereitschaft von lebenslangem Lernen ein Erfolgsfaktor sein wird. Und das gesamte Thema, was hat KI eigentlich für Auswirkungen auf die Arbeitswelt, um jetzt hier im Rahmen des Briefings nicht zu sehr ins Detail zu gehen, wäre mein Vorschlag, dass wir uns das vielleicht im Jahresverlauf 2025 auch nochmal für eine Deep Dive-Folge schnappen und jetzt erstmal innerhalb des Trendreports vielleicht nochmal eins weiterspringen.
Okay, ja, dann springen wir mal ins nächste Thema. Du hattest gerade schon kurz soziale Kompetenzen angesprochen. Die braucht man natürlich auch bei der Zusammenarbeit im Team. Was zeigt sich denn im Bereich Diversität und Teams im Future Work Report?
Also ein Thema, was ich sehr spannend finde, ist, dass das Thema oder die Sichtweise auf Diversität immer breiter wird und auch zu Recht immer breiter wird, denn ich glaube, wir können als Volkswirtschaft besonders dann erfolgreich sein, wenn wir alle Menschen mit den jeweiligen Fähigkeiten optimal entsprechend ihrer Fähigkeiten eben einsetzen und produktiv und glücklich machen im Arbeitsleben. Und zum Beispiel 3 von 5, also 60% der Befragten sagen, dass neurodivergente Teams Innovationen fördern. Neurodivergenz heißt einfach Menschen, wo das Gehirn, sagen wir mal, anders funktioniert, als das jetzt in der Otto-Normalbürger-Lehrbuchmeinung ist. Natürlich funktionieren eh nicht zwei Gehirne gleich, deswegen ist der Ausdruck etwas sperrig, aber das sind zum Beispiel Menschen mit ADHS, die einfach auch ein anderes Arbeitsumfeld brauchen, oder es sind vielleicht Menschen mit Autismus, die aber wiederum in gewissen Bereichen enorm leistungsfähig sind und auch das in die Unternehmen natürlich einbringen können. Und zum Beispiel hat SAP explizit ein Programm aufgesetzt für die Einstellung von Autisten, gerade im Bereich Datenanalyse, wo diese Menschen hervorragende Fähigkeiten mitbringen. JP Morgan hat ein extra Programm, wo es ein Mentorenprogramm gibt, damit eben Leute, die aufgrund ihrer speziellen Hirnfunktionalitäten große Fähigkeiten mitbringen, aber auch spezielle Herausforderungen haben, damit die optimal unterstützt werden. Und es gibt zum Beispiel auch extra ein Beratungshaus, Auticon heißt die Firma aus dem deutschsprachigen Raum, die auch erkannt hat, dass diese Menschen eben ganz spezielle Fähigkeiten mitbringen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht nochmal mit dem Blick auf den Trendreport spannend zu sehen, dass einfach dieser Begriff der Diversität zu Recht weitergefasst wird. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, kein einziger Mensch normal und wir haben alle unsere Stärken. Und dementsprechend sollten wir eben auch uns dann im Arbeitsmarkt einbringen können.
Okay, also es ist ratsam für Unternehmen, stärker auf die Bedürfnisse, auf die Ansprüche der einzelnen Personen einzugehen, um dann auch von deren Stärken wiederum mehr zu profitieren. Ist es denn generell auch ein Thema, dass Unternehmen flexibler werden müssen?
Ja, ich denke schon. Und das passt gut zusammen, weil das ist im Prinzip auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass eben alle Leute entsprechend ihrer Bedürfnisse arbeiten können, ist, dass sie eben eine gewisse Flexibilität brauchen, was auch immer die Ansprüche und Bedürfnisse sind, die dementsprechend auch einzubringen. Also 50% der Befragten können sich zum Beispiel vorstellen, ein Jobsharing zu machen. Ein Konzept, ich meine, die Vokabel Jobsharing, vor ein paar Jahren, da gab es die noch gar nicht. Als ich in den Grundlagenkursen zu HR war in der Uni, hätte mir wahrscheinlich der Ausdruck Jobsharing noch nichts gesagt. Mittlerweile gibt es auch teilweise schon Vorstandspositionen, die zwischen Menschen geteilt werden. Und 50% der Befragten können sich das vorstellen, was natürlich ein enormes Flexibilitätsmaß mit sich bringt. 38% der befragten Unternehmen, denn wir haben natürlich auch Rekrutierende befragt, haben bereits Maßnahmen umgesetzt, um ortsabhängiges Recruiting umzusetzen. Und über die Hälfte glaubt, dass ortsunabhängiges Recruiting aber auch eine wichtige Lösung zum Teil des oder zum Problem, das sich durch den Fachkräftemangel ergibt, beitragen kann. Und auch da gibt es wieder einige Unternehmen, die da wirklich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ich hatte gerade schon erwähnt, es gibt auch Vorstandspositionen. Bosch zum Beispiel hat ein extra Programm zum Jobsharing in Führungspositionen, wo sich eben zwei Führungskräfte so eine Stelle teilen. SAP ist da relativ weit vorne, was Sabbaticals, flexible Arbeitszeiten angeht. Aber auch im Mittelstand, kann ich sagen, gibt es durchaus einige Unternehmen, die das sehr erfolgreich für sich betreiben. Das heißt also kurz gesagt, das Thema Flexibilität ist, glaube ich, ein sehr wichtiges, um jeweils den Menschen zu ermöglichen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu entfalten.
Ja, es klingt wirklich vielfältig und spannend. Gibt es denn irgendwie einen Punkt, wie Unternehmen ansetzen können, um diese Flexibilität zu fördern, um da irgendwie einmal so einen Startschuss zu setzen?
Ja, also ich glaube, man kann klar hinterfragen, ob feste Arbeitszeiten wirklich ein Muss sind. Also ob wirklich alle Arbeitenden oder Mitarbeitenden in deinem Unternehmen von, sagen wir mal, 8 bis 15 Uhr oder 8 bis 17 Uhr an ihrem Schreibtisch sitzen müssen. Oder ob ich nicht auch Modelle finde, wo jemand, dessen Biorhythmus sagt, vor 10 Uhr bin ich nicht produktiv, vielleicht auch erst um 10 Uhr kommen muss. Oder jemand anders, der sagt, ich kann aber morgens ab 5 am besten starten und kriege dann vielleicht auch Kinderbetreuung oder Ähnliches mit abgedeckt, ob man da nicht über Flexibilität nachdenkt. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Sache. Und auch an der Stelle glaube ich und bin ich fest davon überzeugt, dass es auch da schlau ist, technische Möglichkeiten mit reinzuziehen. Also heute schon kann man quasi jedes virtuelle Meeting mittels KI transkribieren lassen. Man kann am Ende irgendwie die KI fragen, was ist denn als nächste Schritte, als Hausaufgaben aus diesem Termin festgestellt worden. Das kostet 2-3 Klicks und ermöglicht es dann eben auch jemandem, der vielleicht an dem Termin physisch hat, nicht teilnehmen zu können, trotzdem nichts zu verlieren. Und deswegen also Status quo hinterfragen. Und hinterfragen, wo kann uns die Technik jetzt helfen, was sie vor ein paar Jahren noch nicht konnte. Ich glaube, das sind so meine zwei Empfehlungen, die ich an der Stelle aussprechen würde.
Okay, und dann wahrscheinlich auch einfach irgendwann den ersten Schritt machen und das auch gut vorleben von oben. Oder denkst du, es ist erst etwas, was eher so top-down oder bottom-up implementiert wird?
Nun habe ich ja lange als Berater gearbeitet und die klassische Antwort heißt it depends, also es kommt drauf an. Es ist sicherlich gut und richtig, wenn man es von oben her vorlebt, weil dann hat es auch eine ganz andere Glaubhaftigkeit, wenn man eben sieht, auch krass, wir haben auch in der Führungsetage jemanden, der das so handhabt, dann traue ich mich das jetzt vielleicht auch. Auf der anderen Seite, wenn man vielleicht eine Unternehmensführung hat, die relativ klassisch unterwegs ist in dem, wie sie arbeiten, man das aber trotzdem als Unternehmensführung ermöglichen möchte, dass Menschen flexibler arbeiten können, kann man vielleicht auch pilotmäßig gewisse Teams oder gewisse Einzelpersonen, je nach Setup in deinem Unternehmen, einfach mal als Testballon anders arbeiten lassen und sich dann anhand von ein paar festgelegten Kenngrößen und Zielen dann einfach, sagen wir mal, nach einem halben Jahr oder Jahr zusammensetzen, gucken, funktioniert das? Und wenn ja, dann kann man es auf breitere Unternehmensteile vielleicht auch einfach anwenden.
Okay, ja, und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Flexibilität sind, da gehört für mich natürlich auch ganz klar das Thema hybrides Arbeiten und Homeoffice dazu. Wie entwickelt sich das denn jetzt in der Zukunft?
Ja, die Frage, bleibt das Homeoffice oder müssen wir alle zurück ins Büro, ist natürlich auch eine, die heiß diskutiert wird. Und die ist tatsächlich auch unter den von uns befragten Leuten relativ unterschiedlich wahrgenommen worden. Also 48% sagen, dass sich die hybriden Modelle durchsetzen. Das war die Top-Antwort. Heißt aber gleichzeitig auch, dass es eben nicht alle Menschen so sehen. Ich persönlich bin eher Team Flexibilität, wie man wahrscheinlich auch gerade in den letzten paar Minuten schon meinen Antworten entnommen hat. Und es gibt auch tatsächlich Unternehmen, die da sehr gut fahren. Pinterest zum Beispiel ist da sehr erfolgreich mit dem ortsunabhängigen, flexiblen Arbeiten und hat auch bewiesen, dass es die Produktivität steigern kann. Dennoch gab es ja gerade im letzten halben Jahr auch viele Schlagzeilen über Unternehmen, die wieder ihre Teams größtenteils oder vollständig in die Büros mit zurückfordern. ich glaube, dass es viele Jobs gibt, in denen es auch einfach anders geht.
Ja, oft ist es gefühlt so, dass die Mitarbeiter gerne mehr dieses Homeoffice, die Freiheit haben möchten, ins Homeoffice zu gehen. Unternehmen möchten die Mitarbeiter gerne im Büro haben. Aber was sind denn eigentlich so die konkreten Herausforderungen? Warum ist es so ein großes Thema und warum kann nicht einfach jeder selbst entscheiden?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt zum einen so ein bisschen die Befürchtung von natürlich von einigen vielleicht etwas konservativeren Chefs und Chefinnen, die glauben, dass im Homeoffice nicht produktiv gearbeitet wird. Das führt dann wieder dazu, dass es Tools gibt, die das irgendwie transparent machen. Das sehen auch einige der Befragten oder über ein Viertel der Befragten noch als Lösung dafür. Gleichzeitig sagen Leute aber auch, wenn ich quasi ins Homeoffice extra Tools bekomme, die mich überprüfen, überwachen, die so eine Art Chef als Big Brother mir virtuell an die Seite stellen, dass das Teamgefühl schwächt und zu Verlust von Vertrauen führt. Und deswegen ist es also ein Thema, das kontrovers diskutiert wird, auch innerhalb der Befragten. Und ich glaube, das ist mit das sind mit die größten Punkte. Das ist eben die Frage des Vertrauens und das Thema Teamkultur ist auch ein wichtiges, denn tatsächlich gibt es auch Studien außerhalb des Trendreports, die belegen, dass so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zum Team schon negativ korreliert mit Anwesenheit im Büro. Das heißt, also damit sollte man zumindest drüber nachdenken, ob man einige physische Pflicht-Team-Tage einberuft, um da einfach so ein bisschen das Teamgefühl nicht abhanden kommen zu lassen.
Okay, ja, Julian, ich glaube, du hast dich mit dem Thema schon relativ intensiv auseinandergesetzt. Gibt es denn irgendwie so ein Nonplusultra, was Unternehmen machen sollten, damit die hybride Arbeit gut funktioniert?
Ich glaube, Nonplusultra-Antworten gibt es ganz selten. Deswegen ist das immer so ein bisschen was, wo ich sagen würde, dass das bedarf quasi einer Lösung innerhalb des Unternehmens, wo das im besten Falle auch von den Mitarbeitenden zusammen entwickelt wird und wo einfach geguckt wird, was funktioniert nicht. Es gibt aber durchaus einiges an guten Beispielen da draußen. Es gibt zum Beispiel ein Konzept bei Vitra, was sich Meet and Eat nennt. Wo sich Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammenfinden können und einfach ein bisschen arbeitsunabhängiger oder nicht abhängig von den Arbeitsthemen sich austauschen beim Essen, sich über informelle, aber auch dienstliche Themen austauschen können. Es gibt Unternehmen, in denen werden quasi Virtual Coffees einberufen, sodass man auch mal ab und zu auch aus dem Homeoffice heraus auch mal neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernen kann, mit denen man sonst nichts zu tun haben würde. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das eigentlich jedes Team so ein bisschen für sich selber herausfinden muss, was besonders gut funktioniert, damit hybrides Arbeiten gut klappen kann. Und wie eben schon gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass man die technischen Möglichkeiten dafür optimal nutzen sollte.
Okay, also one size fits all gibt es in diesem Bereich auch nicht.
Vermutlich nein, zumindest kenne ich die Pauschalantwort nicht.
Okay, ja, aber danke Julian auch nochmal, dass du uns so spannende Beispiele dieses Mal mitgebracht hast. Die finden wir dann auch alle im Future Work Report.
Ja, ganz genau, die gibt es da auch alle mit drin. Ist ein sehr, meiner Meinung nach, auch gerade den Kolleginnen und Kollegen auch optisch sehr gut gelungen, die es dann nochmal aufbereitet haben. Den gibt es verlinkt und alle Erkenntnisse sind sehr schön aufbereitet, inklusive Praxisbeispielen und wie gesagt den Befragungsergebnissen.
Ja, Julian, was sind denn jetzt die wichtigsten Erkenntnisse, die wir uns dann jetzt hier in unserem kurzen und knappen Format einmal mit nach Hause nehmen können?
Ja, also meiner Meinung nach ist es die Automatisierung, die wird kommen, aber sie bringt auch Chancen mit sich. Das heißt, also wie gesagt, knapp 2/3 der Leute erwarten, dass es schon in 1,5 Dekaden neue Berufsbilder gibt, die es heute noch gar nicht gab. Und um sich darauf einzustellen und auch um auch als Individuum quasi die Chancen wahrnehmen zu können, ist es essentiell, offen zu bleiben für Neues und auch in die eigene Weiterbildung zu investieren, sowohl zeitlich als eventuell auch monetär. Dann lernen wir, dass Diversität und Flexibilität Teams und Produktivität stärken. Neurodivergenz ist auch ein Thema der Flexibilität und der Diversität, Verzeihung, und flexible Arbeitsmodelle werden vermutlich weiter an Bedeutung gewinnen und sich durchsetzen. Und auch was den Ort angeht, ist es so, dass rund die Hälfte der Leute erwarten, flexible Arbeitsmodelle werden der Standard sein. Und da fordern einfach auch oder fördern auch modern eingerichtete Büros und klare Abstimmungen, wer darf eigentlich wann von wo arbeiten und wo nicht, verhindern da, dass sich Leute quasi auch ungerecht behandelt fühlen und steigern dann im Endeffekt so das Wohlbefinden und die Produktivität. Also, das waren jetzt einmal kurz und knapp für unser knackiges Update-Format The Briefing die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Trendreport. Nächste Woche gibt's dann aber von unserem Schwesterformat The Interview mit Marc Sven Kopka nochmal einen Deep Dive in den Trendreport rein und da gibt's auch noch viele spannende Erkenntnisse. Deswegen lohnt sich's auf jeden Fall auch da einzuschalten.
Ja, das war's für heute bei The Briefing. Bis zum nächsten Mal und mehr Infos und den vollständigen Report findet ihr auch in den Shownotes.